Willkommen bei Stolz und Ballmann, dem Podcast von und für Herzensmenschen. Dr. Anke Ballmann, Entwicklungspsychologin, und Claudia Stolz, Familientherapeutin, teilen Ein- und Aussichten über Gott und die Welt, die inspirieren und stärken. Fühl dich eingeladen, das Schöne im Leben zu sehen und zu teilen. Shine on!
Guten Morgen, liebe Anke.
Guten Morgen, liebe Claudia. Ich wollte sagen, Sonntagmorgen, 7 Uhr. Das hört sich immer gut an.
Und ich wollte fragen, wie es dir geht im Wochenbett.
Du, also mir geht's gut. Es sind die ersten Reaktionen natürlich gekommen, wie erwartet. Ja. Ja. Da waren Menschen dabei, die sich wahnsinnig auf das Buch freuen. Es haben schon einige vorbestellt. Und es gab natürlich auch jetzt schon, wie immer, aber da leben wir mit, es wird noch heftiger, ganz krasse Reaktionen. Wie kann man ein Buch nur und dieser Titel überhaupt? Und der zeigt ja schon deine Haltung, wo ich mir denke so, nee, zeigt er nicht, definitiv. Aber ja, das macht keinen Spaß, niemand wird gern angegriffen, aber das wird noch heißer, Claudia. Ich kenne das von Seelenprügel, da werden sich noch Abgründe auftun von Menschen, hinter denen man das nie vermutet. Da kommen Angriffe von vorne, von hinten und von der Seite. Das ist schwer auszuhalten, aber, und jetzt kommt's, ich weiß ja, warum ich das aushalten will.
Ja, und du hast es ja auch schon mal ausgehalten. Insofern merke ich ja, dass man da durchaus überleben kann. Ich finde es so unfassbar wichtig, dass dieses Thema angesprochen wird und auch so angesprochen wird. Und ich weiß ja, was im Buch steht. Ich weiß, dass es nicht angreifend ist. Und natürlich kann jeder kann das daraus ziehen, was er für sich rausziehen möchte. Es ist ein schönes Buch. Es ist ehrlich. Es ist eine Einladung, reinzufühlen. Wenn man es will, dann kann man es tun. Und wenn nicht, ich meine, wird ja keiner gezwungen, das Buch zu lesen oder sich damit auseinanderzusetzen. Nur wenn man damit in Resonanz geht, vielleicht ist es ja eine ganz gute Geschichte, das dann auch mal zu tun, weil die Resonanz ist ja in einem. Und wenn ich merke, ich gehe mit etwas in Resonanz, dann gucke ich mir das doch mal an, weil dann scheint es ja auch ein Thema von mir zu sein, sonst würde ich ja nicht damit in Resonanz gehen.
Ja, genau, da kennst du dich einfach auch gut aus durch die ganzen Traumathemen, die dich ja auch immer beschäftigen und mit denen du dich beschäftigst.
Ja, ganz genau.
Und ja, und Joachim Bauer, den zitiere ich ja auch immer wieder, ist ja auch ein Mensch, der sich damit sehr auseinandersetzt. Und weißt, Claudia, es ist ein Stück weit, das hört sich jetzt total versnobbt an. Vielleicht ist es auch versnobbt. Ich kann es nicht ändern, was Menschen über das Buch, über andere Bücher, über das Leben, über mich oder über sich denken. Sind nicht meine Köpfe. Ich habe einfach nur Einfluss auf mich. Und ich weiß, was ich denke und ich kann mich beeinflussen und daraufhin. Ich weiß es gerade nicht. Sprachstörungen. Aber die Sprachstörungen habe ich immer, wenn ich so wahnsinnig viel schreibe und lese, dann kann ich immer nicht mehr reden. Ich muss mich immer entscheiden. Ja, entweder oder. Und ja, gut. Aber es passt schon. Also es war, wie gesagt, es war klar, wir haben keinen Einfluss drauf, was Menschen denken, wenn sie unsere Zeilen lesen. Wir wissen auch nicht, eben was geht mit ihnen in Resonanz. Und die Frage ist es überhaupt unsere Aufgabe? Ist es die Aufgabe? Nein. Ich denke das auch nicht. Also ich lese auch gerade selbst wieder ein paar total spannende Bücher. Ich glaube zu wissen, was gemeint ist, aber ich werde es nie erfahren, ob ich es wirklich so wahrnehme, wie Autor, wahlweise Autorin es gemeint haben. Und darauf haben wir keinen Einfluss.
Und es ist ja auch völlig egal.
Ja, also egal ist es mir nicht. Also wenn.
Nein, ich finde nicht, dass egal ist, was da losgetreten wird. Dass mir das egal ist, das meine ich nicht. Es ist egal, ob wir rausfinden, was der Autor wirklich damit gemeint hat. Weil mit uns geht ja etwas in Resonanz. Und das muss ja gar nicht das sein, was der Autor damit gemeint hat. Sondern mit uns geht in Resonanz, was wir damit meinen.
So
und
ist
nicht, was
es.
Der Autor damit meint.
Genau.
Und das meine ich mit egal. Also natürlich ist es nicht egal, was was man fühlt und auch nicht egal, was man sagt und wie. Aber wenn ich mit etwas in Resonanz, ich kann nicht herausfinden, wie hat der Autor das gemeint, damit ich mich richtig fühle, weil fühlen tue ich mich ja. Und das Gefühl ist ja bei mir und ich kann nur gucken, warum ich das so empfinde, was derjenige sagt, ist eigentlich oder was derjenige meinte damit, ist eigentlich völlig egal. Ja, weil das ist ja nicht das, was in mir das Gefühl auslöst. In mir löst ja das Gefühl aus, was bei mir ankommt.
Ja, genau. Und es geht ja, ich stammel heute total. Das kommt wirklich von diesem, ich bin in den letzten Zügen. Ich habe so viel gelesen in den letzten Monaten und Wochen, dass wirklich, ich glaube, ich habe so ein, das ist der Hirnteil, der Sprache produziert, der ist gerade geschrumpft. Was wollte ich Schlaues sagen? Ja, also ich denke mal, was mir an dem Buch auch wichtig ist, und darauf haben wir dann sowieso keinen Einfluss, wie das ankommt, mir geht es so sehr um Feinfühligkeit, um Mitfühlen, um Hinschauen. Und ich will mit dem Buch wie mit den anderen Büchern, und ich glaube, wenn wir beide in Kombination haben in dieses Buch, da ist so viel Erfahrung drin, so viel Praxiserfahrung vor allem. Es ist keine zweite Doktorarbeit, das hatte ich nie vor. Also wir haben ein Literaturverzeichnis, ich habe heute Morgen nochmal geguckt, mein Gott, also das muss man echt klein drucken, das ist ja verrückt sonst. Das sind einfach die Dinge, die wir inhaltlich mit beisteuern, die wir gelesen haben, und noch viel wichtiger, wie alle Studien dieser Welt, ist mir, wenn ich in einer Krippe sitze, du in Tagespflegen mehr als in Krippen, ich mehr in Krippen, ich war noch nie in einer Tagespflege dabei. Ich sehe die natürlich auf der Straße manchmal, wo ich mir denke, ist es jetzt eine ganz kleine Krippe oder ist es eine Tagespflege? Wenn ich dann die Kinder sehe und sehe, wie sie zum Teil da sitzen, wo dann viele Menschen denken, da ist doch alles okay, ich weiß gar nicht, was die Ballmann hat, da will ich hin. Ich will Mitgefühl säen, damit da ein Mitgefühlbäumchen wachsen kann, so wie meine kleine Wünscheweide. Übrigens, meine kleine Wünscheweide. Mal zu was sehr Erfreulichem. Also vielleicht noch abschließend zu den Reaktionen aufs Buch. Natürlich ist es wesentlich angenehmer und schöner, wenn positive Reaktionen kommen und wenn keine Angriffe kommen. Die ersten Angriffe waren natürlich jetzt schon da. Das fühlt sich auch für mich nicht gut an. Ich stehe da nicht so richtig drüber, aber ein Stück weit schon. Es ist halt einfach so. Es ist einfach so, wir werden nicht von allen Menschen gemocht, geliebt, gewertschätzt. Ja, deswegen bin ich auch nicht auf der Welt. Es muss mich nicht jeder mögen. Es muss auch nicht jeder toll finden, was ich mache. Ganz im Gegenteil. In dem Moment, wo es viele nicht toll finden, merke ich, ah, okay, also da ist eine klare Linie. Wenn mich alle toll finden würden, müsste ich mir ja denken, bin ich ein Chamäleon oder eine Fahne oder sonst irgendwas. Insofern, für mich gibt's in manchen Dingen einfach klare Kante, und das ist die Kante.
Diese Aufregung rund um das ganze Thema freut mich persönlich sehr, weil ohne Aufregung wäre es ja gar kein Thema. Also es ist ja, und es zeigt mir immer mehr, wie groß dieses Thema ist. Ich habe gestern noch in der Gesellschaft in einer Gruppe gesessen, wir haben uns unterhalten, und da ist eine Kollegin, die ist Französin und die war unterwegs, und sie sagte, ihre bloße Anwesenheit und dass man weiß, dass sie sich halt mit der frühen außerfamiliären Betreuung und Bindung und allem befasst, sorgt in manchen Kreisen, wenn sie in Frankreich irgendwo hinkommt, schon für Aufruhr. Da hat die noch gar nichts gesagt.
Glaube ich sofort, ja.
Und alleine ihre Haltung zu denen, man weiß halt, ach, das ist die irgendwie sagt, Kind soll nicht so früh in die Krippe und es wäre besser aufgehoben. Also das weiß man über sie, mehr weiß man jetzt nicht. Und sie kommt irgendwo hin und die Leute, die sind ganz irritiert und aber richtig, richtig irritiert, wo ich mir denke, holla die Waldfee, da sieht man ja, wie viel Stoff da ist und auch wie viel Wahrheit da ist. Also ist für mich auch immer ein Zeichen dafür, dass man ja in diese besagte Wunde sticht. Sonst wird es ja nicht wehtun. wenn da keine Wunde wäre, würden die sagen, ach, ist ja nett, mit was du jetzt deine Zeit verbringst. Mhm. Spannend, erzähl mal. Oder ach, ich habe keinen Bock, mir das reinzuziehen, das, was ihr da irgendwie in Deutschland macht. Aber wenn ich eine Wunde habe, tut's halt weh. Und offensichtlich haben ja viele Menschen diese Wunde, sonst würde es ja nicht wehtun.
Naja, also ich auch das. Und ich habe es schon mal verglichen in einem Podcast, ich vergleiche es aber nochmal. Wenn ich irgendwo, egal wo, sagt, das ist nicht wegen vegan jetzt, aber vegetarisch, ich bin seit keine Ahnung wie vielen Jahren esse ich kein Fleisch, ich weiß es gar nicht, mindestens 30. Und egal wo ich sage, auch jetzt noch, ja, von wegen, nee, danke, für mich bitte kein Schnitzel, sind sofort Sätze da wie, ja, ich esse ja auch nur Bio, ja, ich esse ja auch nur ganz wenig Fleisch. Und wo ich mir denke, so, warum immer sofort diese Erklärungen, diese Verteidigungen, dieses Rechtfertigen? Ich glaube halt, dass man damit Menschen, egal mit welchen Themen jetzt, in dem Moment, wo sofort kommt, ja, aber und überhaupt, denke ich mir so, okay, ist dein Thema? Ich habe es genau für mich geklärt.
Du kommst ja nicht da rein und sagst, oh, oder es ist auch da deine pure Anwesenheit und dein, nee, möchte ich nicht. Und natürlich wird man dann damit auch konfrontiert, was man da selber macht. Und so ein Ützelpützelchen spricht es dann eben auch das Gewissen an. Und dann möchte man das schnell wieder reinwaschen mit Aussagen wie, ich esse ja nur Bio und nicht viel und keine Ahnung was.
Aber das ist einfach, ich kann das auch gut stehen lassen. Also ich kann, wenn ich irgendwas so richtig gut kann, ich kann Menschen echt sein lassen, so richtig.
Dann können wir das ja auch an dem Punkt jetzt hier mit diesem Thema tun.
Ja, ich denke auch. Ich habe gestern, eben auch gelesen und nochmal so Literaturverzeichnis korrigiert, dass da auch der Punkt stimmt. Und das ist mir ja immer recht wichtig, dass das gut gemacht ist. Und habe nebenbei Papstbeerdigung geguckt. Also ich hätte nicht gedacht, dass ich war mal katholisch, bin aus der Kirche ausgetreten, ich war nie streng katholisch im Sinne von Bigott oder so Katholik mit schlechtem Gewissen, überhaupt nicht, weil ich, das also habe ich glaube ich schon mal drüber gesprochen, gell, so von meiner Oma und so weiter gelernt habe und ich war total gern in der Kirche. An meinem Glauben ändert es natürlich überhaupt nichts. Überhaupt nicht. Also, dass ich gläubig bin, das haben wir ja schon tausendmal gesagt, und zwar sehr. Und das ist auch, mich hat der Tod des Papstes, das hat mich echt berührt. Ich dachte mir, ich kenne den nicht, habe mit ihm im Prinzip nichts zu tun. Mein Chef, in Anführungszeichen, ist es ja nicht mehr. Und trotzdem, ich mochte den so gern. Ich fand den so wahnsinnig sympathisch. Und ich mochte auch, was der so gemacht hat. Du hattest es vorhin gesagt, wir haben vorhin kurz überlegt, über was reden wir. Dann haben wir gesagt, über den Papst. Und hast du gesagt, der hatte keine roten Schuhe an. Nee, hatte der nicht. Und dann habe ich gesagt, naja, vielleicht waren sie unbequem. Und dann hast du gemeint, von wegen, naja, der hätte doch auch bequeme rote Schuhe haben können. Hätte der, aber ich glaube, der hat ganz viel gemacht, was er alles nicht hätte machen müssen. Und gestern bei den Trauerfeiern, also ich gebe es hier mal in der Öffentlichkeit zu, ich stehe total auf Brimborium. Mein Gott, wenn die so, diese ganzen so Weihrauch ohne Ende, und ich liebe doch Weihrauch so sehr, und diese Riten, die haben ja alle einen Grund, und dann kriegt der so eine Rolle mit in den Sarg und dann kriegt er noch so ein Seidentuch aufs Gesicht, bevor der Sargdeckel geschlossen wird. Dann habe ich natürlich vorher recherchiert, wie hält denn der Leichnam sich über so viele Tage? Ich meine, ne? Das wird ja auch irgendwann mal Matsch. Dann habe ich natürlich geguckt und recherchiert, was machen die mit dem, was kommt da in den Körper, was wird alles gemacht, damit der auch aufgebahrt werden kann. Und total spannend. Also ich glaube, wäre jetzt nichts zu tun gewesen. Ich habe gestern gesagt, also ich glaube, ich wäre nach Rom gefahren.
Oh.
Ja, aber nee, wahrscheinlich hätte ich es nicht gemacht, weil da war es ja so voll. Ich mag es ja nicht, wenn es so voll ist. Ja, also ich auf jeden Fall mir die Papstbeerdigung gestern angeguckt. Hätte ich jetzt von mir auch nicht gedacht. Und dann habe ich gestern überlegt, dass ich ja, seit ich auf der Welt bin, jede Papstbeerdigung geguckt habe. Und dann habe ich natürlich meinen Chatty mal gefragt, wie viele Papstbeerdigungen das jetzt schon waren. Und das waren schon, also bewusst habe ich jetzt schon 4 Papstbeerdigungen geguckt. Ist krass,
ich kann
oder?
Ich kann mich da gar nicht dran erinnern, dass ich irgendeine Papstbeerdigung mir mal angeguckt habe. Was ich immer, also ich habe schon gesehen, da erinnere ich mich dran, dass ich was Aufgebahrtes, sehr prunkvoll durch die Gegend habe fahren sehen. Das wird wahrscheinlich die Papstbeerdigung gewesen sein oder irgendein König oder Königin oder keine Ahnung was. Was ich aber sehr spannend fand, und ich fand das auch als also früher spannend, war, wenn ja, also der Papst wird ja beerdigt und da gibt es ja irgendwie ein paar Tage, wo man dann trauert um den Papst. Ich weiß nicht genau, Woche, 9 Tage, keine Ahnung. Und das heißt, danach wird ja der neue Papst gewählt.
Ja.
Und das fand ich immer so spannend, weil da ziehen die sich jetzt zurück. Da ziehen die sich ja zurück.
In die Konklave, heißt das Ding. Ja.
Genau, die ziehen sich in die Konklave zurück und die haben ja dann auch, also die Kardinäle, die haben ja dann ihre Stimmzettel. Und wenn die sich einig sind, kommt, also wenn dann wirklich ein neuer Papst gewählt wurde, kommt ja dann weißer Rauch aus der Sixtinischen Kapelle, wo diese Konklave abgehalten wird. Und wenn man sich noch nicht einig ist, dann kommt da dunkler Rauch raus.
Genau.
Und das fand ich immer so spannend.
Das war auch da, das sind meine ersten Kindheitserinnerungen, aber das muss dann, also da weiß ich, kann ich mich an die Beerdigung nicht erinnern. Das müsste 1978, also ich habe natürlich, ich wusste das nicht, ich habe geguckt, wann das war. 78 ist Paul der VI. Wurde da beerdigt. Und ich denke mal, das war, also Johannes Paul der I. Kam dann gleich danach. Da, glaube ich, habe ich das so mitgekriegt mit dem Rauch. Und ich weiß nur, ich habe dann immer nicht verstanden, macht es dann Gott mit dem weißen Rauch, wenn die sich praktisch einig sind? Und dann habe ich natürlich, hat mir mein Vater damals noch erklärt, nicht ganz so ist er nicht, da kommt irgendwas dazu, ich weiß aber nicht was, zu den Zettel, zum Papier, dass es dann halt eben weiß verbrennt. Da gibt es einen Film auch über Papst, halt über die Konklaven, auch über die Intrigen, die da sind.
Aber auch ein ganz aktueller, der ist ja gerade ganz aktuell, der Film, ne?
Oh, das weiß ich gar nicht.
Gibt's, ich glaube,
aktuellen Film. Das sagst aktuell. Du mir heute. Ich kann doch heute nicht aktuelle Filme gucken. Ich muss
ich glaube, ich weiß es nicht. Oh. Vielleicht kommt es mir auch nur so aktuell vor, weil ja bald wieder die Konklave ist. Das kann natürlich auch sein. Das müsste ich sonst irgendwie mal googeln. Ich weiß es nicht.
Ich korrigiere einfach ein bisschen schneller und dann gucke ich mir heute Abend noch einen Konklave-Film an. Also wie gesagt, ich finde das total beeindruckend. Und was mich jetzt auch total beeindruckt hat, ist, das wusste ich übrigens nicht, ich dachte, dass es Kirchenaustritte, dass es die hagelt, von wegen, ich hatte schon im Kopf von wegen, ja, bald ist es durch mit der Amtskirche, aber das ist ja gar nicht so der Fall, gell? Das ist ja nur im Prinzip in Deutschland, in vielen, vielen anderen Ländern, Asien, Afrika, da hat die katholische Kirche einen wahnsinnigen Zustrom. Und das wusste ich nicht. Insofern wäre es ja eigentlich so für einen neuen Papst fast schöner. Also das wünsche ich mir jetzt so ein bisschen, dass es einfach ein Papst wird, der dann eher der ist natürlich für die Welt zuständig, schon klar, aber der sich vielleicht so ein bisschen mehr auf die Länder konzentriert, in denen Menschen sich taufen lassen und in die katholische Kirche eintreten. Und da einfach sich einsetzen. Und ich kann's total nachvollziehen. Also ich bin nach wie vor. Gestern dachte ich mir, ich drehe wieder ein. Ich dachte mir, ich mochte es immer. Es war für mich nie eine Bedrohung. Für mich ist auch Glaube und Gott ganz im Gegenteil nicht im Ansatz.
Nee. Das ist auch eine total, also ich habe als Kind schon, ich glaube, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, habe ich es sehr, also für mich war Kirche eine totale Sicherheit. So mit 8, 9, 10 Jahren habe ich es geliebt, in die Kirche zu gehen. Also das war diese Zeit, weil in der Zeit haben wir in Kroatien gelebt, dann war die Heilige Kommunion, die Erstkommunion und sowieso ist es, in einem Dorf, denke ich, auch noch mal ein bisschen kirchenbezogener als vielleicht in der Großstadt. Und wir sind ja in einem Dorf in Kroatien Und das war schon so, dass man immer schon viel für die Kinder gemacht hat. Und das war so ein magnetischer Ort und ich war einfach sehr gerne da. Und ich habe auch immer gesagt, ich möchte Papst werden. Und ich fand das auch doof, dass man ja als Frau, also als Mädchen, das nie werden durfte. Ne, so, dass man kein Papst werden durfte oder auch kein Priester werden durfte und so. Ich habe dann erst später gemerkt, dass ich dafür dann konventieren müsste in den evangelischen Glauben. Aber das... Nee,
ja, die ja haben ja keinen Papst.
Nein, die haben keinen Papst, aber du darfst wenigstens eine Messe halten. Du bist
bist halt
Pfarrerin, ne? Das darf das man stimmt. sein. Das ist ja gut, die haben keinen Papst, aber sie haben, du darfst halt die Messe zelebrieren. Du darfst halt da vorne stehen, du darfst. Ach, das war für mich so. Ja, aber später erst. Was ich aber eigentlich sagen wollte, ist, dass ja gerade dieser Papst so unheimlich. Es war ja auch ein ganz bescheidener Papst. Ich meine, er war ja auch Jesuit und das ist ja auch das ist ja auch so, dass dort halt sehr, sehr viel für arme Menschen getan wird, das für Nachhaltigkeit. Also es war ja auch der Papst der Natur, der hat sich ja sehr dafür eingesetzt, für die Welt, für die Erde, für unsere Natur. Er hat ja auch irgendwann mal gesagt, dass Gott alles vergisst. Also Gott verzeiht uns alles. Oder wir können machen, was wir wollen. Wir sind immer Gottes Kinder und Gott liebt uns immer. Aber die Erde verzeiht es uns nicht, was wir tun. Ja. Und er hat sich ja sehr, sehr, sehr dafür eingesetzt, dass wir halt anfangen, mit den Ressourcen, die wir hier haben, gut umzugehen. Und ich fand es so toll, dass der sich so für arme Menschen eingesetzt hat. Auch für die, es gab einmal so eine Fußwaschung. Oder nicht einmal, die gab es ja regelmäßig. Ach, das wolltest du sagen. Ja, dann erzähl mal.
Nee, ich wollte einfach nur sagen, dass der auch anscheinend, also ich habe ihn nie kennengelernt. Alles, was ich weiß, weiß ich aus Medien. Berichten. Und da weiß ich nicht, was stimmt und was stimmt nicht. Nur das, was eben so kommuniziert wird, scheint dieser Papst wirklich auch das gelebt zu haben, was er gepredigt hat. Das ist ja auch immer noch mal so ein, da gibt es ja auch noch mal so ein Gap. Ja.
Ja, der lebte ja auch in einer kleinen Pension und nicht da, wo man als Papst zu leben hat, sondern hat ein sehr bescheiden.
Auto gefahren,
und ist auch viel mit öffentlichen Verkehrsmitteln gefahren. Also war sehr, sehr nah. Aber gerade diese Fußwaschung, da hat er sich sehr den armen Menschen hingewendet, den Bettlern und auch denen, die halt in der Bevölkerung eher nicht so diesen Stellenwert haben. Gut, das kennt man ja häufig aus der Kirche. Aber für ihn war es wirklich sehr wichtig, dass man sagt, gerade die Menschen leiden da noch am meisten drunter, was die halt so diesen ganzen Konsum die ganze Zeit so unfassbar wichtig finden, was die im Grunde genommen erschaffen. Da leiden die Menschen, die noch nicht mal diesen Konsum leben können, am meisten drunter. Was er sehr, sehr, sehr im Fokus hat. Ich bin gespannt, wie es denn der neue Papst machen wird, woher der kommt. Ich meine, dieser war ja aus Argentinien, glaube ich, oder Brasilien?
Argentinien.
Woher der dann kommt und was. Aber ich fand ihn auch sehr sympathisch. Also er hatte so ein schönes
Lächeln. Ja, das meine ich eben.
Ich gucke ihn so gerne an.
Ja, das meine ich eben. Deswegen, ich kannte ihn natürlich, wir kannten ihn beide nicht, aber er war einfach ein Sympathieträger. Ja. Ich habe mal in einem Büro gearbeitet, in einer sehr großen Versicherung, im Personalbüro. Und da war eine meiner Aufgaben, ich hatte auch so Deppenjobs, aber ich hatte auch spannende Sachen zu tun. Und eine meiner Aufgaben war, Bewerbungen vorzusortieren. Damals waren noch bei jeder Bewerbung Fotos dabei, also so klassische Bewerbungsfotos. Und ich hatte die Ansage vom Personalchef dieser Versicherung, Frau Ballmann, Sie machen das Kuvert auf, dann gucken Sie, Sympathieträger, ja oder nein. Und dann machen Sie zwei Stapel. Und ich so, ja, und woran erkenne ich, was ein Sympathieträger ist? Und er so, das wissen Sie. Sie gucken das Bild an und merken sofort, vertraue ich dem nicht. Krass, oder? Was man damals noch gemacht hat, ist schon lang her. Also ich sage nicht, dass die Nicht-Sympathieträger nicht die Jobs gekriegt haben, aber es wurde schon sortiert. Mittlerweile, ja klar, gibt es Sympathieträger und Nicht-Sympathieträger. Und es gibt einfach Menschen, die haben ein sehr gewinnendes Wesen und es kommt über ein gutes Foto natürlich rüber. Und es gibt Menschen, wo du dir denkst, so, oh, lach halt einfach nicht, echt, es hilft nichts. Mach den Mund wieder zu und leb damit, dass du kein Sympathieträger bist. Sympathieträgerin logischerweise auch. Ich fand es ganz spannend. Und als ich mir jetzt so überlegt habe, was mochte ich denn an diesem Papst so wahnsinnig gern? Und da dachte ich mir, der macht mein Herz warm. Er ist ein Sympathieträger. Und ich dachte mir, gestern bei der Beerdigung dachte ich mir auch noch, Millionen von Menschen stehen da, trauern, ja, feiern und glauben an ein Leben nach dem Tod.
Ja.
Nichts davon ist bewiesen. Und trotzdem sind sie da und glauben das. Und es glauben ja nicht nur Katholiken an ein Leben nach dem Tod. Und jetzt kann man ja sagen, nee, gibt's nicht oder gibt's. Aber man kann ja nicht im Prinzip 2/3 der Menschheit für geisteskrank erklären, weil die an was glauben, was nicht bewiesen ist. Ich meine, das fand ich auch immer spannend, weil ich meine, die Kirchen oder die Religionen insgesamt reden da ganz offen drüber, gell?
Ich war ja jetzt letzte Woche auch, also vor dem Papst noch mit dem Tod ganz nah konfrontiert, weil wir hier in der Familie jemanden losgelassen haben. Und ich durfte sie halt sehr nah begleiten und wir waren als ganze Familie dabei. Und die Vorstellung, dass da nichts ist nach dem Tod, das hätte mich sehr traurig gemacht. Mhm. Also wir haben alle gemeinsam, und ich habe auch sehr, 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 gerade eins meiner Kinder ist sehr wissenschaftlich orientiert und braucht immer für alles Beweise. Und ich habe gesehen, wie gut das tut, sich das vorzustellen, was bedeutet eigentlich Leben, wofür sind wir hier, sind wir eigentlich hier einmal, kommen wir wieder, wie ist das? Also es gab da kein richtig oder falsch, sondern wir haben uns einfach unterhalten, was ist denn möglich, mit was gehst du in Resonanz, an was glaubst du, glaubst du überhaupt an etwas? Und das hat so gehalten. Und wenn diese Tatsache dieser, ich habe halt gesehen, wie dieser uns nahe Mensch den letzten Atemzug gemacht hat. Sie hat einfach ausgeatmet und nicht mehr eingeatmet. Und in diesem Moment, also das auch so zu sehen und da zu stehen und jetzt auch nicht panisch zu werden, sondern einfach zu wissen, das darf jetzt auch so sein. Für mich war ein ganz klares Gefühl, das ist jetzt hier nicht das Ende. Meine Tochter, die war vorher da und sie hatte so gezeichnet und sie hat die ganze Zeit so Tauben gezeichnet, weil sie zeichnet ganz viel und sie hat Tauben gezeichnet. Und sie sagte, für mich war das so ein Gefühl, als würde da etwas wegfliegen, wie eine Taube, die wegfliegt. Und sie hat 2 Tauben gezeichnet und sie sagte, ich habe das Gefühl, da hat jemand gewartet und die sind zusammen weggeflogen.
Ja. Oh, so, ist und das schön.
Und wir haben jetzt auch diese 2 Tauben auf die Trauerkarte gemacht, weil deswegen, Glaube hält. Glaube gibt Stabilität.
Ja, total. Und also ich habe immer, ich weiß gar nicht, ist es Mitleid, ist es Unverständnis, wahrscheinlich ist es eher Unverständnis oder es ist eine Frage. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie ein Leben funktionieren kann, wenn man nicht glaubt an was Größeres, an ein Leben nach dem Tod, an Führung und Fügung und Sinn. Das ist mir so fremd und ich denke mir immer so, ja, aber was machst du denn so? Warum machst du denn dann irgendwas? Natürlich, es gibt so eine Ethik. Für mich ist natürlich, entsteht die Ethik aus meinem Gottesverständnis heraus, aus meinem Glauben und da wahrscheinlich auch noch aus meinem ehemaligen katholischen Glauben. Ich denke mir manchmal, würden wir uns alle an die 10 Gebote halten, dann hätten wir doch alles, was wir wollen. Dann hätten wir doch Frieden und Freude und es ist ja eigentlich alles da. Und eigentlich brauchen wir ja nur, jetzt mal kurz das Thema Jesus auf, eigentlich brauchen wir doch nur Mitgefühl mit anderen. Das ist die Botschaft. Und das ist übrigens auch die Botschaft in unserem Buch.
Ja, genau.
Ganz ohne Jesus, einfach aus dem Herzen heraus. Ich habe gerade, während wir gesprochen haben, geguckt, ob es überhaupt irgendeine Religion gibt, die nicht an ein Leben nach dem Tod glaubt. Also die Christen glauben es, Islam, Judentum, Hinduismus, Buddhismus, kann ich nicht aussprechen, Baha'i, alle indigenen Religionen, also im Prinzip alle. Und das heißt, wenn ich sage nicht, dass es wahr ist, weil alle daran glauben. Für mich ist es die totale Wahrheit. Also ich kann mir was anderes überhaupt gar nicht vorstellen. Von Erfahrungen möchte ich jetzt nicht sprechen. Aber auch da würde ich mal hinschauen. Wenn deine Tochter, wenn du sowas erzählst, gerade wenn dann Menschen von wegen, die sagen, ich brauche Beweise und es kam noch keiner zurück und es hat noch keiner überprüft, da denke ich mir so, na ja, also so klar ist es jetzt nicht, ne? Und da halte ich mal mit ein paar Menschen, die da in gewissen Bereichen ein bisschen offener sind, die erzählen dir da schon auch spannende Geschichten.
Es gehört einfach dazu, dass man den Menschen ihre Sache lässt. Also ich bin sehr dafür, dass jeder Mensch das denken, fühlen, machen kann und soll, was er möchte, solange er keinem anderen dabei schadet.
Genau.
Und gerade, wo du eben das mit den 10 Geboten gesagt hast, das ist ja auch immer, also ich bin sehr gläubig und ich bin Katholikin und ich bin auch noch in der Kirche, aber auch, glaube ich, weil ich zu bequem war, diese Formulare auszufüllen, um auszutreten. Also ich bin nicht mit dem Bodenpersonal Gottes hier verhaftet, weder mit den Menschen, die hier unten den Dienst Gottes quasi zelebrieren. Das sind nicht die, an die ich glaube. Weißt du, so das ist immer so eine individuelle Auslegungssache auch, weil wenn die katholische Kirche sagt, nehmen wir mal gleichgeschlechtliche Ehen oder überhaupt Beziehungen oder so, wenn wir mal ganz streng wären, dann müsste in genau der gleichen Art und Weise jeder, der quasi Sex vor der Ehe hat, genauso angegangen werden. Mhm. Also das sind so, ne, wir können nicht immer irgendwie Gott benutzen, um irgendetwas richtig zu stellen, weil vor Gott sind sowieso alle gleich. Also Gott liebt jeden, der liebt den Mörder, der liebt jeden. Für Gott ist jeder gleich, da gibt es keinen Unterschied. Gott macht keine Wertung, die Wertung machen wir. Mhm. Und das ist das Thema da dran. Und was ich habe mich immer so aufgehoben gefühlt in der Kirche, aber es hing auch immer damit zusammen, welche Menschen waren um mich herum. Also waren diese Menschen wirklich freilassend oder waren die Menschen irgendwie, du musst aber jetzt beichten, weil sonst passiert irgendetwas. Das ist für mich nicht die katholische Kirche. Also Menschen Angst zu machen, dass ich irgendwas tun kann, das ist was ganz beichten, Furchtbares.
Ganz spannendes Thema.
Der Franziskus, der hat ja auch, der hat, also es ist auch schon was länger her, aber ich hatte das mal gehört, dass er ich sage es jetzt mal so, wie es mir gerade in den Sinn kommt, mag sein, dass vielleicht nicht jedes Wort davon genauso ist, aber dass wir uns zu sehr daran gewöhnt haben an das Elend anderer Menschen, dass wir darüber halt hinweggucken. Und wenn ich jetzt auch mal an unser Büchlein denke, weißt du, finde ich, dass es wichtig ist, dass Dinge, auch wenn sie unbequem sind, auch mal konkret benannt werden. Und dann kann man ja gucken, was ist. Und ich meine, einerseits wird gesagt, oh, man kann das hier nicht so deutlich sagen und auf der anderen Seite ist jeden Tag in der Zeitung, dass alles vorm Kollaps steht, dass alles zusammenbricht. Also es lässt sich ja auch nicht wegdiskutieren, aber dass wir so tun, als wäre es nicht da, das finde ich, also es hat mir an ihm auch sehr gut gefallen, dass er immer gesagt hat, wir können nicht weggucken und so tun, als gäbe es diese Dinge nicht.
Ja. Vor allem, es nützt ja auch niemandem was. Ganz im Gegenteil, dieses Weggucken schadet ja, egal in welchem Bereich. Und ich bin ja dann ganz gern sofort wieder pragmatisch und überlege mir, okay, was kann ich tun, um zum Beispiel ein bisschen Elend, ja, zu vermeiden oder jemandem was Gutes zu tun, damit es ihm ein bisschen besser geht. Und da, du kennst da meine Meinung, habe ich auch hier schon mal garantiert gesagt, ich glaube halt, dass unsere Aufgabe das auch ist, nicht nur in Großem zu denken, das natürlich auch, aber erstmal in meinem klitzekleinen Leben damit anzufangen. Und mein klitzekleines Leben heißt, wenn ich einen Rasenmäherroboter schlage, dann darf ich darüber nachdenken, wie gehe ich mit meiner, habe ich doch letztes Mal erzählt, dass ich Randolf geschlagen habe, hat aber geholfen. Also ich meine, aber du weißt, was ich meine, mal wirklich jetzt ganz, ganz im Ernst. Wenn ich in der Lage bin, Gewalt auszuüben, dann darf ich als allererstes mal drüber nachdenken, warum kann ich ihn das überhaupt? Weil abgesehen von Robotern, von Plastikteilen, die über Rasen, über Wiese fahren, wird ja Gewalt auch ausgeübt in den Krippen, in den Kitas. Das sind ja die großen Themen. Oder auch in den Familien. Wie gehen denn die Menschen miteinander um? Und es ist ja viel leichter zu sagen, ja, ich will Weltfrieden hier und Klimakatastrophe da und wir müssen das und das. Wo ich mir denke, okay, ich packe mich an meine eigene Nase. Wie oft schalte ich die Spülmaschine an, wenn sie...
Oder mein Lieblingsspruch, der ist doch... Da, wo meine Füße sind.
Ja, ganz genau. Aber du kannst halt, und das ist genau der Punkt, ich habe ja im Prinzip nur Einfluss auf das, da, wo meine Füße sind. Und da, wo meine Füße sind, in meinem kleinen Leben, geht's halt drum, für mich jetzt, wie sortiere ich Müll? Großes Thema bei mir. Ich mache das. Natürlich mache ich das. Ich sortiere auch Papiermüll und Plastik und was man alles so sortiert. Oh, aber ich mach's nicht gern. Aber ich mach's. Ich mach's, weil ich es mal nicht gemacht habe. Und dann hat ein mir sehr wichtiger Mensch gesagt, weißt du, Anke, es ist auch dein Planet. Und dachte ich mir so, wow, das hat mich aber schon erwischt, gell?
Dadurch, dass du aber vegan lebst, machst du noch was viel Wichtigeres. Also ich meine, der Müll wird ja häufig auch, habe ich zumindest mal gehört, in vielen Bereichen ja auch wieder zusammengetan. Also, dass nicht unbedingt die Mülltrennung so funktioniert, wie es so vorgegeben wird. Aber dass du auf Fleisch verzichtest, das ist ein Beitrag, der wirklich zählt. Und wenn jetzt jeder Mensch zumindest seinen Fleischkonsum reduzieren würde, dann hätten wir dieses Thema sehr, sehr schnell verändert, weil wir ja da ganz viele Dinge verändern würden. Aber wenn halt jeder zu, weiß ich nicht, es gibt ja am Wochenende meistens im Radio diese 1 Kilo Rindfleisch für 1,99 bei und dann dahin rennen und diese Dinge kaufen, so lange, also naja, ich find, dass du sehr viel machst.
Das ist schwierig, weil also auch ich kenne Zeiten in meinem Leben, die nicht so einfach waren und da hätte ich mir was anderes einfach gar nicht kaufen können.
Wenn du vegan lebst, dann kaufst du es gar nicht. Dann kaufst du gar kein Fleisch. Also es ist noch mal günstiger, als Fleisch zu kaufen.
Fleisch habe ich damals auch. Das stimmt. Wobei Gemüse mittlerweile anständige Preise hat, gell? Und ich denke mir das oft, also ich glaube, es ist auch, da muss man auch gucken, von wegen, was kann wer machen. Aber ich glaube, mir geht's jetzt auch gar nicht drum, von wegen, dass Menschen, ich reg mich da auch drüber auf, wenn ich mitkriege, dass jemand, wo ich weiß, er kann sich's eigentlich leisten, mit 3 Kilo Wienerle für keine Ahnung wie viel aus irgendeinem Discounter kommt. Also da kann ich schon, da kriege ich schon... Weiß ich nicht, da kriege ich aber auch Puls. Ich kriege ja auch Puls bei Lebensmitteln wegwerfen.
Ja, genau, weil ganz viele Lebensmittel weggeworfen werden. Und ich habe das oft hier, wenn dann sagt, ja, wir müssen einkaufen. Ich so, nein, wir gucken mal in den Kühlschrank. Und solange da noch Sachen drin sind, müssen wir nicht einkaufen. Ja, aber wir haben dies. Und ich so, ja, aber dafür haben wir das. Und das wird hier erst verbraucht.
Das ist halt für mich eine Frage. Ja, das ist für mich eine Frage von Nachhaltigkeit. Eben, ich bleibe mal wieder im ganz Kleinen. Aber jetzt tue ich hier so heilig, gell? So heilig bin ich aber nicht, weil ich bin zum Beispiel jemand, denke ich mir jedes Mal, wenn ich es mache, aber ich mache es immer wieder. Ich schalte eine Spülmaschine an, wenn ich sie anschalten will und ich warte nicht, bis sie voll ist. weil ich habe es ja so gerne aufgeräumt und ich liebe ja leere Spülmaschinen. Also während wir hier jetzt Podcast machen, wenn wir fertig sind im Podcast, ist die Spülmaschine oben fertig. Die habe ich jetzt, also ich bin im 2 Stockwerke, im unteren Stockwerk, sitze ich in meinem Büro und oben ist die Küche bei uns und ich liebe ja aufgeräumte Küchen. Und die war natürlich heute Morgen aufgeräumt. Ja, ich mag's. Und zu einer aufgeräumten Küche ist halt für mich auch eine ausgeräumte Spülmaschine. Gehört dazu. Und ich habe heute Morgen schnell die ganzen Sachen so aus der Kaffeemaschine. Weißt du schon, wir haben so eine Kaffeemaschine, so einen Knöpfchenkaffee.
Und die kenne ich.
Ja, ich weiß. Du kennst sie. Übermorgen kommst du. Dann trinkst du wieder Kaffee auf der Knöpfchenmaschine.
Und ach, das du ist schon übermorgen.
Schon übermorgen, oder?
Ja, ist übermorgen.
Ja, übermorgen.
Ja. Mhm.
Da kommst du, da gibt's Palatschenken. Wir freuen uns schon sehr, dass du uns Palatschenken machst.
Definitiv, ich freue mich auch.
Ja, dein Zimmer ist schon bereit, dein Bett ist schon überzogen. Weil was ist es noch überzogen?
Ich wollte gerade sagen, wir hatten eine andere Vereinbarung.
Nein, ich habe es nicht angerührt. Die Paula hat es mal kurz angerührt, die war mal kurz in deinem Bettchen gelegen und hat sich so ein bisschen schön gemacht.
Ach ja, das ist okay.
Aber das stört dich ja nicht. So ein paar Hundehaare, nee. Was soll's.
Nee, das stört mich in der Tat nicht. Aber ich kenne dich ja, insofern braucht mich das auch gar nicht stören, weil nee. Da werden keine sein. So. Aber der mal zurück zum Papst, ich hatte mich ja dann auch gefragt, also auch früher so als Kind, da war ich ja Papst werden wollte, weil viele Jungs wollten Papst werden und ich wollte dann auch Papst werden.
Das ist total ungerecht. Da gibt es auch einen Film, Die Päpstin, kennst du den Film?
Nee, tatsächlich nicht.
Oh, den guck dir den mal an. Ja.
Aber die war ja auch nicht offiziell. Sie war ja nicht offiziell Päpstin.
Ja, ne? So. War sie nicht, ja.
Aber, ich weiß nur, dass man ganz viel bei ihr verbinden musste, damit sie immer als Päpst, als Papst durchging. Also das habe ich noch mitbekommen. Mhm. Was aber für mich so wichtig, ich habe dann gesagt, wer wählt den denn? Ne, so, und wer bewirbt sich denn darauf, Papst zu werden? Bis ich dann verstanden habe, da bewirbt man sich nicht drauf, sondern man wird ja, wie heißt das dazu, erhoben oder ernannt oder.
Ja, also genau, es gibt nicht so eine Vorwahl, wobei ich habe jetzt eben durch so ein paar Sendungen, die ich geguckt habe, weil ich ja so viel Zeit habe gerade, da haben die gesagt, dass praktisch während des Konklaves gibt es da wirklich keine Vorwahl. Aber die Zeit, wo jetzt die Kardinäle praktisch schon zusammen sind, da wird schon vorsortiert. Und deswegen, das sieht man auch in diesem Film ganz gut und ich habe schon recherchiert, es gibt einen nagelneuen Film, Konklave. Der ist momentan, muss man den noch bezahlen, wenn man ihn irgendwo streamt, aber den gucke ich mir natürlich an. Und da scheint man ganz gut auch so ein bisschen zu sehen, was es da so für Intrigen gibt und dass ja die ganzen Kardinäle, ich meine, das ist ja klar, das sind definitiv keine Heiligen. Vielleicht werden sie es mal. Ja.
Und das eigentlich, weißt du, auch das wieder, deswegen ja Bodenpersonal Gottes. So, das auch wieder. Eigentlich bestimmt ja Gott, wer der Papst wird.
Ja, genau.
Und der Heilige Geist. Und eigentlich sitzen die ja in der Sixtinischen Kapelle, um eine Eingebung zu kriegen. Und jeder von denen kriegt eine. Und dann, oder auch nicht, und dann diskutieren die meinetwegen darüber. Und dann wird aus diesen Eingebungen Gottes, wird der Papst gewählt. Also, eigentlich müsste man ja das ganze eigene rauslassen. Aber gut, wir sind Menschen. Das funktioniert, und da ist sehr selten. Aber der Grundgedanke.
Den finde ich so wunderbar. Und ich glaube, nur an diesen Grundgedanken glaube ich halt überhaupt nicht. Ich glaube, dass es auch sehr, sehr politische Entscheidungen sind, wer Papst wird. Und ich glaube auch bei diesem Papst, so gern ich ihn mochte und so wohl ich mich gefühlt habe, wenn ich in sein lächelndes Gesicht geguckt habe.
Ja, genau.
Die Variante, er ist Gottes Vertreter auf Erden, für mich nicht. Für
wir
mich
sind
hat
alle
ist so ganz genau, Erden. Ganz genau. Wir sind alle im Prinzip, oder wer das sein möchte, ich bin das gern.
Gottes Kinder, wenn wir jetzt mal über die katholische Kirche sprechen, deren Geist ist es so. Es wird nur sehr gerne mal anders ausgedrückt, weil niemals hat Gott gesagt, der oder der oder der oder du musst dies oder jenes machen, damit du würdig wirst, es zu so werden. Es. Deswegen.
Also das hat mich immer aufgeregt als Kind.
Ja.
Da habe ich mich als Kind schon wahnsinnig drüber ärgern können, wenn von wegen, Herr, ich bin nicht würdig, wo ich mir denke, Moment. Also wenn der nicht lügt, dieser Gott, das habe ich als Kind argumentiert, fand ich total klug.
Ja.
Also entweder er hat mich nach seinem Ebenbild erschaffen und dann bin ich natürlich würdig. Oder er hat es nicht, dann bin ich vielleicht nicht würdig, dann mag ich den aber auch nicht. Also habe ich mich nie mit identifizieren können. Da denke ich mir, da bin ich auch nicht katholisch, da bin ich, weiß ich nicht, gar nichts. Einfach ein gläubiger Mensch. Ich brauche ja zum Beispiel auch überhaupt gar keinen Gottesbeweis. Ich fühle das doch.
Ja, was soll denn ein Gottesbeweis sein?
Dass du vielleicht einen Wunsch erfüllt kriegst.
Aber was für ein Wunsch? Eine Million Euro oder was?
Weiß ich nicht. Also es gibt ja schon viele Menschen, die sehen ja auch zum Beispiel, oder andersrum, was mich total berührt, schlimm finde ich es nicht, es berührt mich so wahnsinnig, wenn Menschen, gerade Menschen, die ich gut kenne, da kenne ich einige, die sind sehr, sehr krank, schon sehr lange sehr krank oder auch sehr frisch sehr krank. Also um mich rum ist gerade viel, viel Leid. Wenn dann Menschen sagen, warum habe ich das jetzt und ich habe doch, warum straft mich Gott? Wo ich mir denke, so, oh Gott, wie furchtbar. Das ist, glaube ich, wenn man sich dann selber noch so geißelt. Und das verbinde ich aber schon auch mit einem katholischen Glauben, ne? Dieses sich geißeln, sich schlecht fühlen, sich schuldig fühlen.
Ja, aber auch wieder nur durch das Bodenpersonal.
Ja, ja. Also dieses
Bestraft werden. Das steht so nicht in der Bibel.
Nee, ich glaube das auch überhaupt nicht. Also in meinem Leben hat dieses Thema, das gibt es nicht.
Ja.
Es gibt in meinem Leben sowas wie ein Thema Gewissen. Also da haben wir das letzte Mal auch drüber gesprochen, dieses, mein Gefühl leitet mich für wegen, was ist für mich richtig, was ist für mich falsch. Da würden jetzt, oder also Moral im größten Sinne, ne? Ethik, eine gewisse Ethik und eine gewisse Moral. Moralentwicklung haben wir ja auch bei Kindern. Und wir ja relativ früh wissen ja Kinder schon, was ist gut und was ist böse. Und da können wir mal einen Podcast drüber machen. Und das ist nichts, was man ihnen beibringt. Also zum Beispiel dieses, man darf einen anderen Menschen nicht töten, das ist falsch. Das ist uns im Prinzip angeboren. Das ist total spannend. Oh, das ist ja so eines meiner Lieblingsthemen.
Würde man die Kinder lassen, dass sie sich so entwickeln, wie Gott es vorgesehen hat? Ich meine, wir sind heute so geistlich und göttlich und spirituell, weil wir über den Papst reden. Ne? So, heute haben wir da durch den Papst
Gott
die Absolution.
Aber keine Sorge, ihr lieben Zuhörenden, wir werden jetzt nicht für den Papst beten. Ich meine, wir könnten es tun. Meine Kerze ist gerade ausgegangen. Ja, das ist doch schon mal wieder ein Zeichen, oder?
Dann mach die mal ganz schnell wieder an.
Geht nicht, sie ist leer, ich brauche eine neue.
Aber würden wir die Kinder lassen und würden wir sie sehen, wie die Wunder, die sie sind, dann könnten diese Kinder sich ja auch so entwickeln, wie sie von Gott meinetwegen gemeint sind. Aber wir fuhrwerken da ja immer rum. Weil jedes Kind kommt ja mit etwas auf die Welt, mit was ganz Eigenem. So, und das eine ist laut, das andere ist leise, das andere ist so, das andere ist so. Die Welt ist einfach bunt. Aber wir schaffen es ja nicht, diese Kinder so zu lassen, wie sie sind, weil sie müssen ja ganz schnell in irgendwelche Förmchen gepresst werden, damit sie machbar bzw. führbar gemacht werden. Das ist sicherlich nicht in Gottes Namen. Also, oder wo du eben gesagt hast mit dem, dann soll Gottes Beweis, dann soll mir Gott beweisen, dass es ihn gibt. Das ist ja wieder eine totale Interpretation. Das ist natürlich, beweist mir Gott ja nur, dass es ihn gibt, wenn es was für mich Gutes dabei rumkommt. Genau. Aber die eigentliche, ich meine, auch der Papst macht sich ja komplett frei. Der stellt sich ja in den Dienst Gottes. Der guckt ja eben nicht, habe ich jetzt den Lamborghini, den der ja auch mal geschenkt bekommen hat von Lamborghini, oder habe ich jetzt dies oder jenes? Ist es das, was mir wichtig ist? Nein, der ist da, wo seine Füße sind und hat jeden Tag einen neuen Auftrag und stellt sich ja Gott in den Dienst. Und wenn er da richtig zuhört, könnten es auch Dinge sein, wo der denkt, Alter Verwalter, was willst du jetzt? Okay, ich mache es.
Und ich glaube, das ist aber oft so. Also ich sage jetzt mal wirklich, dieses Büchlein, ich habe nicht umsonst gesagt, das ist jetzt das Letzte mit diesem Thema. Ich bin damit durch. Nicht mit dem Thema Gewalt und mit dem Thema Kinder, überhaupt nicht. Aber es ist jetzt alles gesagt. Und für mich ist dieses Buch ist für mich wirklich eine Form, das ist ein gewisses dienen. Ich will jetzt hier gar nicht irgendwie total christlich, keine Ahnung was, aber es war einfach so. Das war für mich so ein, ich hatte das Gefühl, es ist ein Auftrag zu erfüllen.
Ja.
Ich folge solchen Gefühlen, weil das sind für mich eben das, wo ich immer sage, ich fühle mich geführt und erkenne hoffentlich auch Fügungen. Das war eine davon. Ich bin jetzt auch wirklich erleichtert und froh, wenn es dann durch ist. Und dann geht es jetzt, wenn man ein Buch schreibt, geht dann die Werbephase los. Und dann ist es noch wichtig, dass das natürlich auch kommuniziert wird. Und aber ich kann auch sowas wahnsinnig gut loslassen. Ich, wenn wir das jetzt abgeben, sehr wahrscheinlich heute, dann ist es für mich so und jetzt geh deinen Weg. Ich habe mein Bestes gegeben. Und jetzt bist du draußen und jetzt mach.
Ja, das ist jetzt so. Das kam irgendwie zu uns. Wir haben jetzt nicht danach geschrien. Wir haben jetzt nicht 70 Verlage angeschrieben und gesagt, oh, wir wollen unbedingt die Krippenlüge auf die Welt bringen, sondern es kam, es hat sich entwickelt. Es kam eins zum anderen, ohne dass wir danach gesucht haben. Also so das wie du eben gesagt hast, als ob es sein sollte. Und
das ist genau der Punkt. Und deswegen weiß ich auch, dass es sein sollte. Wir haben keine Verlage angeschrieben im Sinne von, hey, wir hätten da eine Idee, sondern, wie gesagt, es hat sich einfach ergeben, aus einem anderen Projekt heraus sogar.
Das ist entstanden.
Ist entstanden, genau. Gleichzeitig ist in dem Buch, sind neue Gedanken drin, einfach auch, weil Tagespflege mit drin ist und weil du mit drin bist und auch mit deinen Gedanken und weil wir es einfach auch wagen, Ideen zu verkünden. Ich finde, wenn man über den Papst redet, kann man auch über Verkündigungen sprechen. Ja. Wo es genau um dieses Thema geht. Dieses Thema nicht die ganze Zeit egoistisch und egozentrisch durch die Welt zu laufen und ich will das aber und ich bin wichtig. Ich glaube, wir kommen in der Welt nicht weiter. Wir kriegen weder Frieden, noch kriegen wir eine anständig saubere Umwelt, noch können wir Armut bekämpfen, wenn wir das Ego an Stelle 1 setzen. Es wird nicht laufen. Ich glaube, das geht dann in eine andere Richtung, weil wenn ich nur an mich denke, dann schalte ich ja die Spülmaschine schon ein mit 2 Tassen, weil ich habe sie am liebsten leer. Mache ich nicht. Aber sie läuft jetzt, ganz voll ist sie auch nicht. Du weißt, was ich meine. Wenn ich nur an mich denke, dann kann es mir doch, also mir kann es doch dreimal wurscht sein, wie es irgendwelchen Kindern in irgendwelchen Kitas geht. Ich bin im Alter, ich habe keine Kinder, ich habe weder Enkelkinder noch sonst was. Es kann mir doch wurscht sein. Ich könnte mich doch hier hinsetzen und könnte einen Film nach dem anderen gucken, lese einen Roman nach dem anderen.
Ja, das habe ich gestern tatsächlich auch gedacht. Was könnte ich jetzt stattdessen tun?
Ja, natürlich.
Oh mein Gott.
Ja, und genau das ist es eben nicht. Und du hast vorhin was so Schönes gesagt und das ist auch mein scheinender Moment heute. Du hast gesagt, dass jedes Kind, und das ist auch meine tiefe Überzeugung, kommt als wundervolles, für mich sind Kinder Wunder, Fakt. Auch Mäusekinder, Menschenkinder, Affenkinder, egal. Für mich ist das Leben an sich das größte Wunder überhaupt. Und wenn ein Kind geboren wird, hat es alles, was es braucht, alles. Es braucht jetzt nur noch eine Umgebung und für die sind wir zuständig zu 100%. Die das Kind begleitet bei seiner, ich sage ganz bewusst jetzt nicht Entwicklung, sondern Entfaltung. Dass es aufgehen kann, dass die Anlagen leben können, die Talente, die Begabungen, das Kind, wie es ist, und zwar, es ist mir jetzt völlig wurscht, in welchem Bereich es geht. Jeder Mensch ist hier gewollt. Und es ist unsere Aufgabe, eine Erde so zu gestalten, und ich rede von Erde und nicht von Land oder von Kita, so zu gestalten, dass es allen Menschen hier gut geht. Und die Ressourcen wären da, das weiß man auch. Und jetzt geht es nur darum, Wir können es halt jetzt schön, das ist ganz groß, was ich jetzt rede. Ja, super, hört sich toll an. Und was heißt es in meinem Alltag? In meinem Alltag heißt es, dass ich endlich mal mein Versprechen einlöse, das ich schon vor 2 Jahren gegeben habe. Da wartet ein Mädchen darauf, dass es mit mir mal einen ganzen Nachmittag malen darf. Da habe ich versprochen, dass wir uns bei mir in meinem, Achtung, Atelier, es ist ein Zimmer, also es hat so ein Zimmer mit vielen Malsachen.
Ein Atelier
hört sich aber besser, naja, es hört sich besser an, aber es ist...
Oh, und die Aussicht, okay, aber red weiter.
Ja, und ich habe ihr versprochen, da treffen wir uns mal und dann darf ihr kleiner Bruder nicht mit und wir beide machen einen Nachmittag, wir gucken mal, was in den Schränken ist und machen da einfach tolle Sachen. Und während ich das sagte, ich mir, und das ist der Punkt, gell? Ne? Nicht schlau daherreden, sondern einfach im eigenen Leben, vor der eigenen Haustür, Versprechen, gegebene Versprechen einhalten, schlaue Bücher schreiben, wenn man das machen möchte, und keine Rasenmäherroboter schlagen und überhaupt nicht schlagen. Und wir können alle so viel dafür tun, so viel. Und das ist mein entscheidender Moment, dass wir das. Unsere Aufgabe ist, das für die Kinder zu tun. Hm. Amen.
Ich wollte gerade sagen, eigentlich passt da nur noch Amen.
Hm. Nenn mich genau. Die Päpstin.
Die Päpstin.
Nonne wollte ich werden. Päpstin wollte ich nie werden. Ich wollte Nonne werden. Vielleicht mache ich das noch. Ich könnte Nonne werden.
Haben die nicht eine Altersbegrenzung?
Keine Ahnung. Hey, hallo, ich werde 56.
Ich werde jetzt nicht diesen schönen Moment kaputt machen. Mein scheinender Moment ist der, dass ich mir jetzt gerade vorstelle, wie der gelbe Zettel an die Wand bei dir wandert, mit dem To-Do, das Mädchen anzurufen. Und dass es genau darum geht, dass wir die Umgebung, da fällt mir ein ganz schlauer Spruch ein, wir sind nur die Umgebung des sich selbst erziehenden Kindes. Ich weiß nicht genau, von wem er ist, ob er aus der Anthroposophie ist oder irgendwo anders her, ich weiß es nicht, aber er hat mich immer begleitet bei allem, was ich tue mit Kindern, dass wir nur bereitstellen können, alles bereitstellen können, damit sich das Kind in dieser Umgebung bestmöglichst entwickelt.
Das ist ein sehr schöner scheinender Moment. Es ist mir auch völlig egal, woher dieser Spruch ist. Ich kann den fühlen, um das mal so zu sagen. Und ich glaube auch, dass es nicht nur so ist, sondern dass es auch unsere Aufgabe ist, das zu tun. Und dass das noch viel mehr Menschen verstehen.
Ja.
Deswegen setzen wir uns auch dem Sturm aus.
Shine on, liebe Anke.
Shine on, liebe Claudia.